Mensch, einfach mal die Fresse halten und zuhören.
Genau. Genau da fängt ja auch unsere Arbeit an. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Therapeutin
und der Coach
mit Sabine Werner-Kopsch
und Hajo Werner.
Ein Ausschnitt aus unseren Küchengesprächen. Folge 78.
Empathie.
Empathie. Nun sind wir schon ganz oft gebeten worden, eine Folge zum Thema Empathie zu machen. Und nachdem Elon Musk jetzt behauptet hat, dass die grundlegende Schwäche der westlichen Zivilisation Empathie sei, ist dieses Thema noch wichtiger und noch mehr in unseren Fokus gerückt. Dabei ist Empathie für uns sowieso sehr, sehr wichtig.
Das hat einfach eine andere Dimension jetzt an Diskussionen in Social Media erreicht, gerade dadurch, ne, durch diesen Post. Sonst ist ja so, dass man immer mal wieder überlegt, wer ist empathisch, wer ist nicht empathisch, was ist emotionale Intelligenz, wofür sie gut. Aber mal so konkret über die Vor- und Nachteile von Empathie nachzudenken und zu sprechen, finden wir gerade wichtig.
In der Therapie und im Coaching gehört Empathie ja zu den wichtigen Werkzeugen. Und Empathie ist ja die Bereitschaft und die Fähigkeit, Emotionen, Empfindungen, Gedanken einer anderen Person zu erkennen, zu verstehen, nachzuvollziehen, die also wirklich vollständig wahrzunehmen. Wahrzunehmen, was bei meinem Gegenüber gerade passiert.
Genau, und eben mitzuschwingen, ne?
Und mitzuschwingen. Und das geht in meiner Arbeit so weit, dass ich bereits über die Antworten von Fragen spreche, die meine Coaches im Coaching als nächstes im Kopf haben. Also, wo ich dann feststelle, so sehr mit meinen Coaches mitzuschwingen, dass ich antizipieren kann, was als nächstes kommt. Einige sehr empathische Menschen erklären gerne, dass sie Gedanken lesen könnten, weil sie einfach wahrnehmen, was gerade gedacht wird, was gefühlt wird. Und das finde ich grundsätzlich auch etwas, was im Leben sehr, sehr wichtig ist.
Empathie ist total wichtig, klar.
Na, Elon Musk findet das nicht.
Ja, das ist, glaube ich, auch daher geschuldet, dass er selber ja einen Asperger-Autismus hat und das selber nicht kann. Also Autisten fehlt diese Fähigkeit der Empathie. Die können das quasi theoretisch erlernen, an bestimmten Signalen und an Mimik und Gestik das zu erkennen. Und das ist halt etwas, was Autisten auf einer theoretischen Ebene erlernen können, aber emotional nicht fühlen können.
Also sie können antizipieren, was die wahrscheinliche Gefühlslage des Gegenübers ist, aber sie können selber nicht mitschwingen.
Genau.
Was sehr gut erklärt, weshalb zum Beispiel ein Elon Musk sehr schematisch mit menschlichen Themen umgeht.
Auch, dass er gerne Roboter bauen möchte, die quasi Gedanken auslesen, würde ja helfen, ne? Weil es ist natürlich so, wenn man an bestimmter Mimik und Gestik etwas interpretiert, kann man auch manchmal falsch liegen. Also manch einer lächelt auch, während er etwas ganz anderes quasi als Emotion hat. Und also es gibt nur so standardisierte Abläufe, die man quasi nachvollziehen kann. Aber wenn es untypische Reaktionen sind oder untypische Zeichen, dann funktioniert es auch schon wieder nicht.
Also ein besonderes Interesse, empathische Elemente durch Maschinen ersetzen zu können, damit er sich selber in seiner persönlichen Handlungsweise erweitern kann.
Weil Denken, Fühlen, Handeln ist ja verbunden. Und wenn ich auf eine bestimmte Weise denke, dann fühle ich natürlich auch auf eine bestimmte Weise und kann das, wenn ein Roboter das auslesen kann oder wenn es eine KI auslesen kann, was man denkt, kann man auf die Gefühle Rückschlüsse ziehen und kann dann eben auch schauen, was die angemessene oder die folgende Reaktion sein wird.
Das heißt, er erklärt einfach seine grundlegende Schwäche, die er hat, zur grundlegenden Schwäche der westlichen Zivilisation.
Genau, weil es aus seiner Sicht natürlich auch wahrscheinlich anfällig macht für bestimmte Dinge. Westliche Zivilisation meinte er wahrscheinlich alles, was demokratisch ist und gemeinschaftsdenkend ist. Und das ist natürlich etwas, was per se natürlich auch anfällig ist, ne? Also es ist auch wirklich so, dass Empathie nicht nur Vorteile hat, sondern auch Nachteile haben kann. Zum Beispiel sind Menschen, die sehr empathisch sind, auch sehr schnell einfach emotional ausgelaugt, weil sie sehr mitschwingen mit ihrer Umgebung und dann kaum noch quasi Kraft für sich selber haben. Oder man ist sehr schnell manipulierbar, Wenn man empathisch ist, dann schwingt man sehr schnell mit seinem Gegenüber mit und ist natürlich schnell in dem Kosmos, in dem der andere sich bewegt und kann sich nicht mehr gut abgrenzen. Also es ist schon so, dass ich das auch irgendwie auf einer gewissen Seite sehen kann, dass Empathie natürlich Schwächen hat. Aber es ist nun mal eine der wesentlichen menschlichen Eigenschaften, die uns quasi als Mensch ausmachen.
Also was er ja damit zum Ausdruck bringt, dass er dem Darwinschen Begriff Survival of the Fittest ist, also der Stärkste hat das größte Lebensrecht, folgt und alles andere eben dazu führt, dass Gemeinschaften, Gesellschaften schwächer werden. Hm. Das heißt, wenn eine Gruppe auf die Langsamen wartet und damit eben diese in ihren Lebensgrundlagen integriert, bedeutet das, dass die Gesellschaft als solches langsamer wird. Mhm. Während Gesellschaften, die das nicht machen, diese schwächeren Mitglieder der Gesellschaft einfach zurücklassen, stärker und schneller werden.
Wo will er denn schneller werden?
Im Geld verdienen, im Produktivsein. Er möchte nicht gebremst werden, nur weil die Umwelt jetzt gerade in Mitleidenschaft gezogen wird, weil es irgendwelche Auflagen gibt, die sich die Gemeinschaft überlegt hat, um die Umwelt zu schützen, die Lebensgrundlagen zu schützen, weil er sieht seine Lebensgrundlagen ja nicht gefährdet, sondern er sieht seinen Gewinn gefährdet.
Hm, was dann quasi seine Lebensgrundlage ist.
Und wenn wir Richtung China zum Beispiel schauen, mit welcher hohen Geschwindigkeit dort die Technologie voranschreitet, dann sehen wir, dass das einfach Vorteile hat, wie dieses System dort funktioniert, was die Geschwindigkeit angeht. Hm. Aber auch da muss man ja sagen, dass China kein unempathisches Land ist, sondern in China besteht eine andere Arbeitskultur. Noch, wer weiß, ob sich das nicht bald auch ändert und ebenso angleicht, weil diese Arbeitskultur, die dort besteht, die hatte Europa vor 150 Jahren auch.
Aber die sind durchaus ja auch empathisch untereinander, ne?
Genau. Chinesen leben häufig in großen Gemeinschaften und integrieren entsprechend auch weniger leistungsfähige Teile der Gemeinschaften in die Prozesse. Also sehr empathisch. Was ich auch interessant finde, ist, was Hannah Arendt mal gesagt hat. Der Tod der menschlichen Empathie ist eines der frühesten und deutlichsten Zeichen dafür, dass eine Kultur gerade in Barbarei verfällt. Und das ist auch etwas, was ich wirklich fühlen kann, dass so die Bestrebungen, die wir gerade erleben, uns in eine Form von Barbarei führen können. Und wenn ich auf mein persönliches Leben schaue, dann stelle ich fest, auch wenn ich immer schon sehr empathisch war, habe ich mein empathisches Vermögen in den letzten 30 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und das immer weiter trainiert und empfinde persönlich, dass das zu meinen positivsten Entwicklungen in meinem Leben gehört. Und wenn ich das Zitat von Hannah Arendt nehme, dann ist mir das persönlich auch sehr nah, weil ich der Meinung bin, dass gerade unser Leben in einem empathischen Rahmen unser Leben auch besonders wertvoll und lebenswert macht. Hm. Wir eben füreinander einstehen, dafür sorgen, dass niemand untergeht,
dass schwächere Mitglieder der Gesellschaft aufgefangen werden. Also ich finde auch tatsächlich, macht das ja eine entwickelte Gesellschaft aus, dass man empathisch miteinander umgeht. Auch nicht nur sich im Blick hat, sondern auch das Umfeld im Blick hat und einfach schaut, dass es allen gut geht.
Solche Merkmale einer empathischen Gesellschaft, die führen ja dazu, dass wir in einer Chancengleichheit leben, die uns allen gleichermaßen Potenziale eröffnen, ein maximal erfülltes Leben zu führen.
Genau, das finde ich auch. Und das ist ja so, dass sogar schon in der Schule angefangen wird zu bewerten oder auch zu trainieren in Form von Teamfähigkeit, ne? Dass das was ist, was ja quasi gerade aktuell eins der wichtigsten Merkmale ist, die Kinder aufbauen, dass sie eben teamfähig sind und nicht Einzelgänger oder Ego-Spieler sind, sondern dass sie als Teamplayer quasi in der Lage sind, Projekte zu bearbeiten oder in einem Sportteam miteinander zu spielen. Und aus meiner Sicht macht das dann auch erst richtig stark. Also wenn ich mir anschaue, ein Sportteam, was voll ist mit Ego-Spielern, spielt einfach schlechter als ein Sportteam, was viele Mitglieder hat oder Sportler hat, die als Teamspieler spielen, ne? Die abgeben, die schauen, dass man gegenseitig quasi die Schwächen irgendwie kompensiert, die Stärken ausnutzt. Also so als großes Ganzes zu denken und nicht nur für sich zu denken, finde ich, macht dann auch richtig stark und auch produktiver.
Dass die Gemeinschaft mit maximaler Stärke nach vorne geht und sich auch ausgleichen kann, wenn ich auf wenige oder sogar nur eine starke Person setzen muss, in einem sportlichen Team zum Beispiel, dann muss diese Person auch immer vollständig performen. Und wenn es aber nicht passiert, dann ist das Ergebnis des gesamten Teams eben in Mitleidenschaft gezogen.
Das ist dann quasi alternativlos, ne?
Und was ja wichtig ist für Empathie, dass ich die Perspektive meines Gegenübers einnehmen kann und über das, was ich dort höre, erstmal nicht urteile, sondern vollständig zuhöre und wirklich diese Perspektive vollständig erfasse, die Emotionen, die da drin sind, die Gefühle, die da drin sind, vollständig erfassen kann, bevor ich mir ein Bild mache und das sehr achtsam praktiziere im Umgang. Was manchmal nicht so ganz leicht ist, weil wenn ich in so einem Gespräch bin, etwas wahrnehme, dann gehen bei mir selbst ja eigene Gedanken los. Und wir sind in unserer Gesellschaft häufig dabei, schon Fragen oder Antworten zu formulieren, bevor unser Gegenüber die Aussage beenden konnte. Also wir verhalten uns häufig in der Kommunikation empathiereduzierend, weil wir unsere eigene Vorstellung haben und diese Vorstellung eben schon in die Gedanken, die wir gerade haben, einfließen lassen und deshalb nicht mehr vollständig erfassen, was unser Gegenüber uns überhaupt sagen möchte.
Aber das ist ja auch was, was den Menschen ausmacht, ne? Dass man nicht völlig neutral ist. Gerade wenn man enger gebunden ist mit Personen, ist man natürlich noch weniger neutral, sondern ganz häufig schon irgendwie in den Emotionen schnell mit drin. Und dann ist natürlich der eigene Filter, der dann da auch noch funktioniert. Aber was ich total interessant finde, ist, dass schon kleine Babys quasi Empathie haben und einfach mit ihren Bezugspersonen mitschwingen, ne? Also ein Baby, was merkt, dass die Mama nicht gut drauf ist, fängt an zu weinen oder quengelig zu werden. Auch kleine Kinder werden dann total unleidlich. Manchmal weiß die Bezugsperson noch gar nicht, dass es ihr eigentlich so schlecht geht gerade oder dass sie so unausgeschlafen ist oder was auch immer. Und dann merkt man das daran, wie die Kinder quasi drauf sind. Neugeborene oder kleine Kinder haben so unfassbar feine Antennen für ihre Bezugsperson, weil man ja in einem Kosmos quasi unterwegs ist. Und das finde ich total interessant, dass uns das, glaube ich, im Laufe des Lebens, naja, abhanden kommt, ist vielleicht zu viel gesagt, aber dass es so abstumpft. Also das, was wir als Babys so an ganz, ganz feinen Emotionen wahrnehmen können, wird irgendwann mit Filtern bedeckt, irgendwann mit Erfahrungen bedeckt, mit vielleicht Vorstellungen, die man in bestimmten Situationen hat. Und dann fängt man an zu reflektieren und dann ist es eigentlich schon das, was du sagst, dass man eigentlich schon durch die eigenen Gedanken quasi gar nicht mehr diesen Zugang zu dieser wirklich tollen Fähigkeit hat, sondern die dann nur noch in gewisser Weise quasi nutzen kann, ne? So als Werkzeug nutzt und reflektiert ist und dann eben aber auch nicht mehr dieses pure, einfach nur aus dem Gefühl heraus mitschwingende, was ich so toll finde eigentlich, dass der Mensch das kann, ne? Das ist was, was wir als Menschen angeboren mitbekommen als Fähigkeit, was finde ich total großartig ist.
Eine der spannendsten Erfahrungen war für mich die Gedankenbrücke zwischen mir und meinen kleinen Kindern, wenn ich mit denen unterwegs war, dass ich das, was an Bedürfnissen da war, erfassen konnte, ohne dass die Kleinen in der Lage waren, etwas zu sagen. Und das ist etwas, was für mich auch Teil eines sehr wichtigen Empathietrainings in meinem Leben war. Also Empathie war für mich immer schon wichtig und war immer schon ausgeprägt. Aber ich habe das im Laufe meines Lebens auch noch immer weiter trainiert und hatte darauf auch einen speziellen Fokus, das zu trainieren. Und das ist ja auch Teil meiner Ausbildung. Das gehört für Coaches ja auch zum Handwerkszeug dazu, das besonders gut zu können. Und das mit den kleinen Kindern zu erleben, die darauf angewiesen sind, dass ihre Bedürfnisse erfasst werden, ohne dass sie die selbst formulieren können. Die formulieren die vielleicht durch eine bestimmte Art von Wein oder so, die man auch schematisch zuordnen kann. Aber als Bezugsperson kannst du die direkt erfassen. Du weißt ziemlich genau, was dein Kind gerade braucht.
Genau, das funktioniert eben in beide Richtungen, ne? Also das funktioniert nicht nur, weil wir Erwachsene sind, die reflektiert sind, sondern das können kleine Kinder genauso auch andersrum. Genauso wie man als Bezugsperson meistens schon irgendwie merkt, bevor eine Krankheit kommt, dass die Kinder krank werden, ne? Weil sie einfach ein bisschen quengeliger werden, weil sie ein bisschen so emotional mehr Bezug brauchen. Oder was ich auch total toll finde, ist, dass wir sogar so mitschwingen, dass wir mitgähnen, wenn unser Gegenüber gähnt. Also das ist einfach durch die Spiegelneuronen so eine Fähigkeit ist. Das ist ja ein Automatismus, der dann da passiert. Und das kann man ja auch schon bei kleinen Babys sehen, ne? Wenn man selber gähnt. Und das Baby gähnt dann auch mit.
Das machen übrigens nur sympathische Menschen. Und inzwischen ist es so, dass ich mir bewusst das Gähnen manchmal verbiete, wenn das passiert. Und das ist wahnsinnig anstrengend.
Genau, oder das Mitweinen, ne? Wenn jemand weint, dann ist es ganz schwer, nicht mitzuweinen, wo man gar nicht gerade eigentlich selber den Grund hat zu weinen, aber es ist so, wenn man verbunden ist mit der Person.
Ein Mitleiden passiert.
Ne? Und dass das dann auch schon fast automatisch ist.
Was ja ganz wichtig ist, in Gesprächen, insbesondere wenn es etwas hitziger wird, aber auch sonst, das immer wieder zu üben, empathisch zu werden, also quasi Gespräche aller Art als Empathietraining zu sehen und die Gespräche so zu führen, dass man eben ausreden lässt und
aktiv zuhört
und man nicht dem Gegenüber ins Wort fällt, sondern genau aktiv zuhört. Die Inhalte, die ich selbst gehört habe, dann auch zusammenfasse und zurückgebe, was ich verstanden habe, um zu schauen, ob ich alles vollständig erfasst habe. Ist manchmal, wenn man das übt, erstmal sehr nervig, weil man möchte ja schon ganz viele andere Sachen sagen und das nimmt erstmal den Schwung raus, auch die eigenen Gedanken raus. Und trotzdem ist es so, wenn ich das so praktiziere, dass ich merke, dass eine Entschleunigung stattfindet im Gespräch selber und die Menschen, die miteinander interagieren, sich deutlich besser gesehen fühlen.
Das ist tatsächlich so, dass auch das heutzutage etwas ist, was die Menschen sich irgendwie gefühlt abtrainieren, weil viele Menschen viel ungeduldiger werden, kaum noch Konzentrationsspanne haben, einfach auch, glaube ich, durch Social Media, durch diese ganzen kleinen Mini-Videos, Mini-Filmchen und man schnell auf den Punkt kommen muss, damit das Gegenüber noch komplett erfasst, von was eigentlich die Rede ist. Also dieses Ungeduldige und dieses Schnelllebige führt einfach dazu, dass viele Menschen auch da einfach viel weniger sozusagen Ressourcen haben, das in Empathie zu investieren.
Also die Bereitschaft, richtig zuzuhören und im Zweifel auch zu hinterfragen und nachzufragen und diese eigenen Prozesse des Nachdenkens und schon im Kopf zu antworten und vielleicht auch mein Gegenüber zu unterbrechen, zu unterbinden und erst einmal bemüht bin, wirklich zu erfassen, worum es geht. Geschwindigkeit rausnehmen und nicht dem Trugschluss zu verfallen, dass alles ganz schnell gehen muss. Weil wir haben ja alle keine Zeit. Wir wollen ja so schnell wie möglich wieder zurück an unser Handy und uns berieseln lassen.
Genau, oder irgendwie Kopfhörer auf, Musik gehört, quasi irgendeine Art der Bedröhnung, damit man eben nicht mit irgendwie sich selbst, seinen Gefühlen, seinen Gedanken allein ist. Ne?
Also Offenheit für das, was im Leben passiert, was bei meinem Gegenüber passiert. Und das ist auch etwas, was ich sehr spannend finde. Mich interessiert einfach sehr, was bei Menschen passiert.
Total interessant ist ja, finde ich, dass das eigentlich ja total viele Menschen interessiert und dass es eigentlich ja was Angeborenes ist, diese Fähigkeit, die wir instinktiv eigentlich in uns haben, die wir uns irgendwann im Laufe des Lebens irgendwie auf irgendeine Art abstumpfen, abtrainieren und dann aber wiederum, dass irgendwie theoretisch auf irgendeine andere Art und Weise sich diesem Thema wieder genähert wird. Also zum Beispiel, über was man redet, das sind diese Aufstellungen. Ne? Das ist ja eigentlich eine Form von Empathieübung. Also ich versetze mich in die Rolle eines anderen, um mal zu spüren, wie derjenige sich in einer bestimmten Situation fühlt. Ne? Und das ist was, was ich ganz häufig höre, so ja, ich will mal eine Familienaufstellung machen. Ich habe neulich die und die Aufstellung gemacht. Also Aufstellungen sind jetzt gerade total in. Und das ist was, was ich interessant finde, dass wir eigentlich daran interessiert sind und das dann wie in so einem Theaterspiel so spielen können und da sich dann die Menschen auch total gern drauf einlassen. Aber das könnte man ja auch im täglichen Leben sowieso machen. Ne? Also man könnte immer mal wieder schauen, was ich ganz oft Eltern empfehle ist, versetzen Sie sich doch einfach mal in die Lage Ihres Kindes. Wo steht Ihr Kind denn jetzt eigentlich gerade? Und wenn ich das dann theoretisch mit den Eltern durchgehe, merkt man, dass die Eltern sich gar keine Gedanken gemacht haben, wo die Kinder stehen oder sich gar nicht versucht haben, in die Lage des Kindes hineinzuversetzen, weil sie so sehr bei sich sind, dass sie da gar keine Kapazitäten für hatten oder auch gar nicht dran gedacht haben. Das könnte ja auch mal eine Option sein, sich irgendwie in die Lage des Kindes zu versetzen, was vielleicht gerade häufig frustriert ist und wütend ist. Und das nervt einfach nur und irgendwie will man es abstellen, aber sich mal in das Kind zu versetzen und zu schauen, wo steht mein Kind denn und warum ist es denn die ganze Zeit so wütend und warum ist es denn die ganze Zeit so frustriert, das ist dann eigentlich schon zu anstrengend. Aber wenn man das theoretisch mit einem Aufsteller macht in einem Setting, wo das irgendwie dann quasi so ein bisschen wie im Film ist, dann macht das allen Spaß. Das finde ich schon interessant, ehrlich gesagt, dass das was ist, was auf der großen Bühne vielen Spaß macht, aber so im Kleinen zu anstrengend ist.
Wir haben auch in der schamanischen Ausbildung eine Übung gemacht, die ich sehr interessant fand, nämlich diese Aufstellung mit Steinen vorzunehmen. Das heißt, auch Steine als Stellvertreter für bestimmte Interaktionen zu haben und sich dann in die Rolle jeweils zu versetzen und dann zu erfassen, was dort in diesem Feld gerade wichtig ist, fand ich wahnsinnig interessant. Total. Und wenn das geübt ist, dann braucht man natürlich auch keine Stellvertreter mehr, weil das zu einem regelmäßigen Vorgehen wird und trotzdem ist es hilfreich, diese Stellvertreter zu haben.
Genau, und Kinder machen das, wie gesagt, auch total instinktiv, indem sie viele Spiele spielen, die eigentlich auch Aufstellungen sind, wo sie dann unterschiedliche Rollen einnehmen. Also so dieses klassische Spiel ist Mutter, Vater, Kind. Da versetzen sich die Kinder dann in die Rolle ihres Vaters oder ihrer Mutter oder auch Puppenhaus spielen. Das ist so ein Spiel, da versetzt man sich dann in die Rolle der Lehrerin, des Lehrers, des Mitschülers. Das finde ich total interessant, dass Kinder das, wie gesagt, so im täglichen Spielen einfach überall machen, sich in andere Situationen reinversetzen. Und manchmal ist man auch echt erstaunt. Ich mache das auch manchmal mit kleinen Patienten oder Patientinnen, dass ich dann sage, so, jetzt bist du mal die Therapeutin. Und das ist total interessant, wie die einen dann spielen, weil man sieht dann, wie sie einen dann eigentlich wahrnehmen, ne? Und als Eltern ist es auch total hilfreich, auch Rollenspiele mit den Kindern zu spielen. Also auch nicht nur zu sagen, so nein, das ist irgendwie nichts, was ich als sinnvoll erachte. Wir spielen Scrabble oder Monopoly-mäßiges, was irgendeinen Sinn macht, oder Schach oder so. Also was am Tisch, was sehr verkopft erwachsen ist. Und dann reden wir über unsere Gefühle und reden wir, wie wir unsere Beziehung irgendwie verbessern können. Ist sehr aus der Erwachsenenperspektive, die eben, wie gesagt, leider schon sehr weit weg ist von diesem, was wir eigentlich instinktiv an Empathie mitbekommen haben. Stattdessen kann man sich einfach mal in ein Rollenspiel begeben mit den Kindern, dass man einfach mal irgendwie Familie spielt oder Puppenhaus spielt oder so. Und da sieht man manchmal total interessante Sachen und kann auch dann ganz anders ins Gespräch gehen über bestimmte Themen.
Auch etwas, was ich regelmäßig meinen Coaches empfehle, wenn sie denn Kinder haben oder Kinder in der Umgebung haben, nicht Neffen, sie sich Zeit nehmen mit diesen Kindern und diese Rollenspiele machen, sich wirklich einlassen und diese Rollen auch nicht verteilen, sondern sich eine Rolle zuteilen lassen, weil dann sind sie Teil des Spiels der Kinder und können ganz anders wahrnehmen, was da passiert und ihre eigenen empathischen Fähigkeiten stärken.
Das fällt aber ganz vielen super schwer, ne? Und das sind die gleichen, die dann in einer Aufstellung tagelang das machen können und die aber dann sagen, oh nee, mit dem Kind jetzt dann da irgendwie Puppenhaus oder irgendein Puppenspiel zu spielen, im Rollenspiel oder irgend sowas, das kann ich nicht, das ist mir zu anstrengend.
Zu langweilig.
Zu langweilig, zu anstrengend, auf dem Boden rumzukrabbeln oder dann vielleicht auch noch mit Fantasietieren zu spielen oder so. Das ist den meisten einfach, da haben keine Lust drauf. Also es wird richtig abgelehnt.
Was ich auch wichtig finde, ist, während man zuhört, auf die Körpersprache des Menschen zu achten, dem man zuhört. Ich fand das jetzt sehr spannend. Vor der letzten Wahl habe ich häufiger mal Interviews mit Herrn Merz gesehen und habe diese Aussagen gehört, die er dort abgegeben hat. Und seine Körpersprache war total entgegengesetzt. Er hat dann zum Beispiel eine Aussage gebracht und dabei den Kopf geschüttelt, als würde er sich selbst nicht glauben, was er dort aussagt. Und das fand ich sehr interessant, weil er wusste offensichtlich schon während des Wahlkampfes, dass das, was er dort sagt, nicht in der Realität umgesetzt werden wird. Und das ist auch Teil des empathischen Vermögens, dass man auf solche Details achtet. ob die Körpersprache zu dem passt, was die Aussage gerade ist, oder ob es eine andere Körpersprache gibt, als die Aussage abbildet.
Genau, oder wenn jemand was vermeintlich Entspanntes erzählt oder einem was versucht irgendwie zu vermitteln oder rein zu verkaufen und man aber merkt, derjenige ist irgendwie angespannt dabei und kriegt einen roten Kopf oder hat leicht Schweißperlen auf der Stirn, dass man denkt, das passt irgendwie gar nicht zu dem Inhalt. Und dass man dann eben auch misstrauisch wird oder nachfragt. Ne?
Also sich mit dem Thema Körpersprache auseinanderzusetzen, hilft auch, mein Gegenüber besser zu verstehen. Mhm. Wir hatten ja in unserer Folge über Narzissten auch schon erklärt, dass Narzissmus immer stärker in unserer Gesellschaft verankert ist. Und was ich am Narzissmus auch sehr interessant finde, ist, dass Menschen, die dort ausgeprägter sind, in der Lage sind, die Gefühle und die Bedürfnisse des Gegenübers besonders gut zu erfassen, aber diese dann für sich nutzen und nicht diese gemeinsam zu stärken.
Also nicht mitschwingen, sondern eher das quasi eigentlich nur nutzen, um zu manipulieren oder irgendeinen Vorteil selbst daraus zu schlagen.
Genau, also aufnehmen und einsetzen. Mhm. Und das finde ich auch eine starke Eigenschaft, die wir häufig sehen und die abgegrenzt werden muss, wenn man über Empathie spricht. Wie damit umgegangen wird, was erfasst wurde. Und dieses nicht mit Gefühlskälte zu parieren, indem schlichtweg die Bedürfnisse nur manipulativ eingesetzt werden. Hm. Und gleichzeitig ist da aber auch eine Qualität drin, nämlich die Qualität des sich abgrenzen Könnens. Und Diese Qualität ist sehr, sehr wichtig, weil die größte Schwäche empathischer Menschen ist, sich nicht abgrenzen zu können.
Genau, dass man einfach so sehr mitschwingt, dass man gar nicht mehr bei sich ist, sondern die ganze Zeit quasi mit den Gefühlen und Gedanken anderer beschäftigt ist.
Das heißt, umzusetzen, was an Bedürfnissen da ist und gleichzeitig zu schauen, wo sind die eigenen Bedürfnisse noch in Harmonie und haben ihren Platz, ist total wichtig, gerade für sehr empathische Menschen.
Genau, das kann man sich ein bisschen, finde ich, so als Bild vorstellen wie so eine Patchwork-Decke. Also jeder Teil ist für sich schön und wichtig und alle zusammen bilden diese schöne Patchwork-Decke. Aber wenn die Teile in sich quasi kaputt gehen oder Risse zwischen den Teilen entstehen, dann funktioniert diese ganze Decke nicht mehr. Ne?
Empathie. Welche Rolle spielt Empathie in deinem Leben? Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne 5 Sterne da.
Wir freuen uns.
Teile sie gerne.
Da freuen wir uns auch drüber.
Und wenn du Fragen und Anregungen hast, gerne in die Kommentare auf unseren Social Media Accounts oder als Direktnachricht an uns. Wenn du Ideen und Fragen für künftige Folgen hast, dann sende uns doch gerne eine Sprachnachricht auf unseren Social Media Accounts oder an die E-Mail-Adresse in den Shownotes. Wir freuen uns immer, von dir zu hören.
Auf bald.
Auf bald.